Wenn wir AGI haben oder wenn quasi diese Systems immer besser werden, dann werden wir in unserer ganzen Kommunikation online, wir werden nicht mehr wissen, ob wir mit einer Maschine oder einem Menschen zu tun haben. Weil die Systeme, also sowas wie ChatGPT ist ja schon relativ schlau. Du kannst, wenn du jetzt, sag mal, du würdest jetzt in einem Chat mit ChatGPT schreiben und du würdest nicht wissen, dass es ChatGPT ist, dann würdest du in einigen Umständen zum Beispiel nicht wissen, dass du eigentlich mit ChatGPT schreibst, sondern es könnte genauso gut einfach irgendeine andere Person sein, die irgendwo anders in Deutschland sitzt. Das Gleiche würde aber allerdings auf jede Art von Kommunikation treffen und auf jede Art von digitaler Interaktion. Also Videostreams, AI wird in der Lage sein, einfach Videos zu erzeugen oder Audio zu erzeugen, wird in der Lage sein, Spiele zu spielen. Und das heißt quasi, sobald wir in seinem Computer sitzen und mit irgendwas anderem interagieren, werden wir nicht mehr wissen, ob wir eigentlich jetzt mit einem anderen Menschen zu tun haben oder ob wir es mit einer AI zu tun haben.
Catalina, grüß dich.
Na, hi Felix.
Na, du weißt du was, mir wurde heute gerade ein Podcast empfohlen, Englisch, aus Great Britain. Working Hard, Hardly Working.
Oh, Hardly Working.
Kennst du den?
Nee, aber Hardly Working ist mein Lebensmotto. Was? Hätte ich ein Tattoo, das wäre es.
Echt jetzt?
Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich hau schon wirklich rein, wenn es sein muss. Ich kann mich auch wirklich so richtig, richtig rein nerden in Themen und um ehrlich zu sein, verpasse ich erstaunlich wenig Deadlines. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich bin auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so ein Last-Minute-Mensch bin. Also ich brauche auf jeden Fall eine Deadline für einen Text zum Beispiel. Und es ist oft so, dass ich mich dann echt erst am Vorabend so richtig auf das Thema konzentrieren und einlassen kann.
Also, das wäre mein Tattoo, ja. Mhm. Vorabend.
Vorabend, ja. Und ich setze mir dann meistens ab 4 Uhr nachts, denke ich dann meistens, jetzt musst du echt mal schlafen gehen. Mhm. Und das geht aber natürlich nur, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag das da zumindest eine Stunde von dem Schlaf wieder reinholen kann.
Ah, okay, das finde ich aber sehr vernünftig. Also dafür, dass du Partner, Kinder und selbstständigen Job hast, ist das wirklich sehr ausgewogen. Hardly Working ist ja auch vielleicht eine Umschreibung dafür, dass wenn man das macht, was man sehr gerne tut, dass sich das dann nicht so ein, oh Gott, schon wieder montagmäßig anfühlt, sondern dass man einfach morgens aufsteht und sagt, ja, freue mich drauf, was heute ist. Unser Gast im Podcast, um die Kurve mal zu kriegen, hat ein bisschen eine andere Einstellung zu seiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie du sie beschreiben würdest, Katharina.
Ich fand, er hat an einer Stelle des Interviews gesagt, und das fand ich fantastisch, beziehungsweise ist das auf jeden Fall hängen geblieben. Er hat sein Leben so organisiert, er hat alles wegorganisiert von sich, dass er so viel arbeiten kann wie möglich. Und er arbeitet an 7 Tagen und das ist kein Problem. Und früher hat er auch ab und zu mal im Büro übernachtet. Und er sagt aber von sich selbst, das war schon immer so. Und er hatte einfach Bock drauf.
Und der Typ ist gerade mal 30 und kommt aus Nürnberg. Ja. So wie ich. Also gut, ich bin und? 31, aber das fand ich schon krass, weil jemand aus der Generation, der sowas sagt, das begegnet mir irgendwie nicht so oft. Oder bin ich da total schief gewickelt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man diese Generationendebatte über die Arbeitsmoral der Gen Z oder
doch, die sollten wir hier im Vorspann kurz.
Ja, oder? Dann wird es ein kurzes Intro.
Diese faulen jungen Leute. Die Folge
Alex
mit Alex
Plania gehört nicht dazu. So Plania viel sei
war
schon
auch,
mal gesagt.
Auch deswegen crazy, weil wir erst im Podcast rausgefunden haben, dass er der beste Kumpel von einem der aktuell wahrscheinlich bekanntesten Unternehmer auf der ganzen Welt ist, Sam Altman, der OpenAI und zuvor viele andere Dinge im Silicon Valley gegründet hat und der sehr viel Zeit am Wochenende, wenn er arbeitet, arbeitenderweise, aber dann anscheinend auch manchmal am Strand mit ihm verbringt. Und diesen Mensch kennt wie kein zweiter und mit ihm zusammen sein aktuelles Unternehmen führt. Und dieses Unternehmen ist so verrückt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hinbekomme, das zu beschreiben. Aber ich würde einfach vorschlagen, hört euch das selbst an, weil so jemand wie Alex Plania ist uns wirklich lange nicht begegnet in diesem Podcast. Jemand, der uns häufig überrascht hat mit dem, was er gesagt hat, häufig was ganz anderes tut und macht, Stichwort Arbeit, als andere in seinem Alter. Und gleichzeitig inzwischen mehrere 100 Millionen Net Worth hat, wie es so elegant heißt. Schwer ist, sagt man ja auf Deutschland, eher unelegant. Und wir auch jetzt lange gebraucht haben, um überhaupt mit ihm zu podcasten, weil er sowas gar nicht so häufig macht und einfach nur arbeiten will.
Hardly working. Und er hat sich tatsächlich eine gute Stunde rausgeschnitten aus seinem sehr, 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 sehr vollen Terminkalender. Und ich fand's cool, du hast das Gespräch mit Olli geführt, wie offen er da auch mit euch über sein Leben, seine Arbeit gesprochen hat.
Ja, und Catalina, noch eine persönliche Bemerkung. Ich freue mich so riesig, immer wenn in dem Podcast Werbung auftaucht. Nicht nur, weil ich dann weiß, dass 5 Jahre Arbeit nicht umsonst waren, sondern auch, weil ich dann deine Stimme hören kann, wie sie über Meilen, persönliche Konten, Roundtrips zu Europe spricht.
Genau, es ist wieder
vielen
so
Dank
weit.
Vielen Dank dafür.
Ja, ich muss da immer wieder ein bisschen den englischen, den amerikanischen Akzent rauskramen, der leider nicht mehr ganz so vorhanden ist, wie ich das gerne hätte. Aber das kommt und geht in Wellen. Wenn ich das nächste Mal ein paar Tage in den USA bin, dann ist der sofort wieder da. Dann spreche ich alle Werbungen ein.
Und ich sage einfach mal thank you, Catalina, und thank you, Miles and More. It's great to have you on board.
Ja.
Und jetzt, glaube ich, schicken wir euch auf eine Reise in eine ganz andere Sphäre. Da geht es um das Scannen der Augäpfel und um viele 100 Millionen und um Menschen, die 7 Tage die Woche arbeiten und immer noch nicht genug haben. Viel Spaß.
Es wird crazy.
Mit Alex Platt. Ja. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Alex Plania. Alex, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freut mich hier zu sein.
Olli, Mensch, wie lange hast du Alex hinterhergejagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ich glaube, das ist das 3. Jahr.
Wahnsinn. Okay, das ist Rekord.
Das ist, nein, nicht ganz Rekord. Es gibt Dirk Nowitzki, dem jagen wir schon länger.
Ja, okay.
Aber wir müssen zu unserer Schande gestehen, wir haben Alex mal vor 3 Jahren im Sommer, da hatten wir ein Interview.
Ah, stimmt.
Das habe ich allerdings verballert, weil du rufst mich an, du bist zu einem Interview gerade eingeladen, und dann saß ich am Abendtisch und
mit deiner Family.
Ja, genau.
Okay.
Tut mir leid.
So ist das. So ist das immer bei Wunderbar Together, Alex. Und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Das 3 Jahre hat es gedauert und das hat natürlich unterschiedlichste Gründe. Nicht nur unsere hier nächtlichen Familienverpeiltheit, sondern du bist wahnsinnig busy und viel unterwegs. Und du sitzt gerade, ich sehe irgendwie in deinem Bild sehr spannende Dinge. Also erstmal sehe ich so eine Art Yucca-Palme hinter dir. Also klassische, und dann sehe ich ein Fenster mit runden Ecken, das gibt es auch nicht so oft. Es muss also ein sehr teures oder futuristisches Bürogebäude sein. Und dann ist so eine Hochhauslandschaft hinter dir, die irgendwie amerikanisch aussieht. Kannst du uns mal mitnehmen, was ist da so um dich rum?
Ja, ich bin in Downtown San Francisco. Und ich bin in einem der ältesten Hochhäuser in Kalifornien. Also es ist quasi deswegen, es sieht diese runden Ecken, es ist eher so. Wir haben natürlich alles umgebaut, deswegen sieht es relativ futuristisch aus von innen, aber es ist eher so Retro-Futurism, das ist aus den 60ern.
Die runden Ecken kommen aus den 60ern. Es gibt in New York auch viele Läden, die runde Ecken haben. Bei den Fenstern ist es extrem teuer, war extrem teuer vor ein paar Jahrzehnten das zu machen. Das konnten sich nur Leute leisten, die entweder sehr gute Läden oder sehr gute Landlords hatten. Und warum ist das älteste Hochhaus? Was hat es damit auf sich?
Es ist nicht das älteste. Ich glaube, es war in den 60ern war es das höchste. Irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall ein relativ bekanntes Gebäude in San Francisco.
Und du bist auch ziemlich weit oben, wenn man das richtig sieht.
32. Stock. Und das Coolste ist auch, du siehst direkt vor meinem Office siehst du die Golden Gate Bridge. Das ist immer so in San Francisco. Das ist immer so Premier Real Estate.
Wow.
Das ist wie in München die Alpen. Das ist, wenn du die Golden Gate siehst.
Hast du in Münchner Büro die Alpen?
Genau, da habe ich die Alpen. Das ist auch ein Traum. Okay. Ja. Aber wir ziehen hier tatsächlich, wir ziehen jetzt bald um. Wir ziehen im November in die Mission Bay. Das ist quasi direkt am Hafen.
Auch nicht schlecht. Da hast du dann so große, wenn ich mich richtig erinnere, so große Seelöwen vor dem Fenster, oder? Wenn du richtig liegst.
Das ist ein bisschen weiter weg. Das ist direkt neben dem Baseballstadion und neben dem neuen OpenAI Office. Das ist quasi so, wo die ganzen neuen Companies hinziehen.
Ah, okay.
Die Seelöwen sind quasi, es sind natürlich auch vorne im Wasser, aber es ist ein paar Kilometer weiter.
Noch eine Frage zur Aussicht, weil in München weiß ich unterrichte einmal im Jahr an der Journalistenschule in München, wo ich selber war, und die gucken vom SZ-Hochhaus, von der Süddeutschen Zeitung, auch in die Alpen. Und wenn Föhn ist, hast du wirklich wie in so einer Postkarte,
genau, du siehst
ist alles weggeföhnt und du siehst wirklich, als wären die Alpen irgendwie einen Kilometer weg.
Ja.
Wie ist das denn mit der Golden Gate Bridge? Die ist doch oft gar nicht zu sehen, oder? Gibt es da nicht diesen berühmten Nebel?
Ja, genau. Gerade ist tatsächlich, gerade ist Nebel. Also du siehst die Form ungefähr, aber die letzten paar Wochen war es eigentlich fast immer Sonnenschein. Dann siehst du quasi alles. Du siehst die ganze Bay, du siehst die Golden Gate. Super klar.
Wow. Hammer. Und manchmal kommt dann so ein Wal vorbei oder sieht man da auch was von?
Du siehst Wale tatsächlich relativ oft. Also ich meine jetzt nicht von hier, nicht vom Office, aber du kannst, manchmal gehen wir am Wochenende runter zum Strand und dann siehst du, wenn du quasi lang genug da sitzt, dann siehst du öfters mal die Wale. Nicht zu der Jahreszeit, ich habe vergessen, welche Monate das genau ist, aber zu manchen Monaten siehst du dann die Wale blasen direkt vor San Francisco.
What a life, Olli.
Ich finde das total krass. Also du hast gerade gesagt, du gehst hin und wieder zum Strand. Ich hatte kürzlich ein Interview von dir gelesen. Und da hast du gesagt, dass du seit mehreren Jahren eigentlich 7 Tage die Woche arbeitest und
ja, das stimmt.
kaum freie Tage hast. Wir haben uns gefragt, als Felix und ich, ob du einen Schlafplatz auch im Büro hast und überhaupt Zeit hast für Strandgänge und Strandspaziergänge.
Mittlerweile nicht mehr. In den früheren Tagen tatsächlich war das der Fall
okay. Mit
dem Büro. Als wir noch in Erlangen waren in Deutschland während Covid, da waren mehrere Nächte mal im Büro. Mittlerweile auch noch, aber ich schlafe dann nicht mehr hier, sondern meistens irgendwelche Deadlines oder so und dann ist man halt irgendwie mal die ganze Nacht hier. Und genau, und ich meine, Strand, so das passiert natürlich nicht oft, aber manchmal gehen wir am Samstag oder Sonntagabend quasi in den Sonnenschein, irgendwie fahren wir zum Ocean Beach oder zu Land's End und gehen quasi kurz spazieren.
Aber nochmal, um das festzuhalten, also auch für alle, die zuhören, 7 Tage die Woche ist für dich normal. Also
ja,
Montag bis Sonntag bist du jeden Tag da, wo du jetzt bist.
Ja, schon, also wirklich schon lang. Also es war auch während der Physik so. Das war irgendwie so immer, das war mein Ding.
Aber was kostet denn so viel Zeit? Also ich will jetzt nicht behaupten, du bist langsam in der Arbeit, aber was ist denn so?
Was ist los mit dir wissen? Was ist los mit dir, Alex? Ich habe ein Video mit dir gesehen, was du in Erlangen an der Uni aufgenommen hast. Ich komme selber aus Nürnberg. Ja. Wir sind ungefähr, glaube ich, mit dem Auto 15 Minuten voneinander aufgewachsen. Mhm. Also ich komme aus Nürnberg-Fischbach. Das liegt an der A9 auch. Und bei dir ist es einmal durch den Wald und dann ist man bei dir, da wo du herkommst. Mienberg heißt es, glaube ich.
Mienberg, ne? Mienberg, Britannia.
Und ich hab so ein Video mit dir gesehen, wo du an deiner alten Uni warst und da hat die Interviewerin gesagt, wie muss man sich denn so Alex als Studenten vorstellen? Da hast du gesagt, ja, ich war eigentlich immer in der Bib.
Das stimmt.
Also so viele haben die anderen Studierenden haben mich nicht so richtig zu Gesicht bekommen, oder?
Ich habe Wirtschaftsingenieur und Physik quasi gleichzeitig studiert. Deswegen war quasi der ECTS-Load war quasi genau double. Also es waren, als normaler Student hast du quasi 30 ECTS und ich habe meistens so 60 gemacht. Im Semester. Und das Problem war auch, dass die Klausuren für Maschinenbau und Physik waren, also unterschiedlich tatsächlich welches Semester, aber oft waren die Klausuren quasi genau in der gleichen Woche. Dann hattest du irgendwie, keine Ahnung, eine Woche mit 10 Klausuren oder so. Und
also du machst das nicht erst seit ein paar Jahren, dass du 7 Tage die Woche arbeitest, du hast das ganze Studium schon
gemacht.
Und woher kommt das? Wie erklärst du dir das, dass du so eine Personality hast?
Ich meine, ich habe in der Schulzeit schon solche Sachen immer gemacht, aber dann waren es immer andere Sachen. Kurz vorm Studium habe ich an Vertical Farming gearbeitet, dann habe ich diese Jugendforsch-Sachen gemacht oder so. Ich habe immer Roboter gebaut. Ich habe immer irgendwelche Sachen habe ich immer gemacht. Es ist für mich nicht, irgendwie painful. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass mich das nervt. Es ist einfach für mich auch die Sache, die mir am meisten Spaß macht. Was anderes zu machen, nervt mich mehr oder weniger meistens. Also ich meine natürlich, ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie oft oder meinen engen Freunden, aber mit vielen meiner engen Freunde arbeite ich auch zusammen. Deswegen ist es quasi, es macht quasi maximal Spaß.
Und sind deine Eltern auch Unternehmer, Unternehmerinnen? Also hast du das vielleicht auch früh mitgekriegt, dass viel Arbeiten einfach dazugehört zum Leben?
Von meinem Vater mit Sicherheit. Mein Vater ist quasi Interim CEO. Das heißt, wenn eine Company sideways geht, dann parachutet er quasi in die Company und fixed things für 2 Jahre und dann geht er meistens zur nächsten Company. Ich meine, jetzt ist er gerade tatsächlich bei seiner letzten Company. Ich glaube, er retired jetzt bald.
Okay.
Genau, aber mein Vater war definitiv so. Und auch als ich so 10, 12 war, hat er eine Company gegründet damals. Also von der Seite mit Sicherheit. Meine Mutter war das Gegenteil. Ganz, ganz,
ganz entspannt.
Ganz entspannt.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Hast du das Gefühl, du hättest auch jetzt in den, ich glaube, dass diese 7 Tage die Woche in der Company bei World gerade, das heißt nicht mehr World Coin, sondern World inzwischen.
Ja, ja.
Da ist es so, hast du das Gefühl, du hast was verpasst? Oder hättest du gerne was anderes noch gemacht? Oder etwas, ich glaube, du machst jetzt auch wieder Karate oder so, so ein bisschen, wenn du zwischendurch.
Jiu-Jitsu.
So. Was die Leute halt so heutzutage machen, ne?
Ja, das ich meine, was aktuell spannend ist, dass es quasi, jetzt kommen auch andere Sachen dazu. Also es ist auch irgendwie investieren oder ich beteilige mich auch bei anderen Companies und ich arbeite mit Sam quasi an einigen Sachen. Das heißt, es ist quasi mittlerweile deutlich abwechslungsreicher, als es noch vor, sagen wir mal, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war. Und dann ist natürlich die Company jetzt auch deutlich größer. Das heißt, wir sind jetzt, keine Ahnung, 600, 700 Mann. Das heißt, es ist quasi, also der Job ist quasi alle 6 Monate ganz anderer. Es ist immer irgendwie ganz neue Themen, ganz neue Sachen. Deswegen ist jetzt nicht, dass es irgendwie so, ich trott vor mich hin und mache immer die gleichen Sachen. So ist es absolut nicht.
Aber du warst ja, also du hast ja erzählt, ne, Student, BIP und so, dann warst du Forscher und dann hast du jetzt diese Firma mitgegründet. Wie hast du denn gelernt, 600 Leute zu managen?
Ich meine, du lernst es, also wie du sagst, ich war direkt vor dem Thema hier, war ich quasi in der Wissenschaft und ich wollte eigentlich quasi meinen PhD anfangen und ich war eigentlich schon so mehr oder weniger bei dem ersten Paper, das der PhD gewesen wäre. Und ich war quasi in Los Angeles am Caltech und dann hat sich der Sam hat sich gemeldet, also Sam Altman von OpenAI, mit der Idee für Tools for Humanity and World.
Der hat sich bei dir gemeldet?
Der hat sich bei mir gemeldet, genau. Aber die ganze Story, warum er das gemacht hat, die ist länger.
Also Olli hat mir nur gesagt vorher, die Story ist der Wahnsinn. Olli hat, wie du schon merkst, auch Olli hat sich tiefst reingegraben in alles, was man von dir so lesen kann. Aber für alle wie mich, die jetzt nicht genau wissen, wie du einen der vielleicht bekanntesten Unternehmer unserer Zeit kennengelernt hast, Olli, eher dich, bitte erzähl.
Ich halte es relativ kurz, weil die ganze Story ist, die dauert länger zu erzählen, aber ich habe quasi, als ich damals noch am Max Planck in Erlangen war, und ich habe quasi damals am Max Planck, also ich hatte, glaube ich, relativ Glück, weil mein Professor damals, der Florian Marker, der Max Planck, war ein theoretischer Physiker, aber war quasi einer der früheren, die wirklich quasi in AI und Deep Learning gegangen sind, in der theoretischen Physik. Und wir haben ja zusammengearbeitet, auch während ich schon mein Bachelor war. Und während ich am Max Planck war, habe ich mich für, also erst mich wollte immer nach Silicon Valley, schon seitdem ich, keine Ahnung, 11, 12 war. Das war schon immer mein Ding. Und es war eher so, ich habe es mir wie so Sequencing überlegt. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt gehe ich tief in die Forschung rein und dann irgendwann mache ich einen kompletten Switch und quasi gehe in die Gründung oder gehe generell in die Companies. Und dann hat der Sam hat damals, der war noch President bei YC, bei Y Combinator, was quasi einer der größten und erfolgreichsten Startup Incubators ist. Airbnb und viele der großen Companies kamen da quasi raus. Und er hat damals eine Konferenz veranstaltet, die hieß YC120. Das quasi 20 der erfolgreichsten Gründer unserer Zeit treffen auf 100 der most promising Studenten unserer Zeit. Das war die Idee. Und dafür musstest du eine Minuten langes Bewerbungsvideo recorden. Und das anderes lustiges Detail ist, der Sam hat sich während YC120, also der erste Disclaimer, ich wurde nicht angenommen, aber während YC120 hat sich der Sam dazu entschieden, World zu gründen. Das heißt, es war quasi auch lustigerweise was das Gründungsdatum für die Company.
Aber du wurdest nicht angenommen auf Basis des Videos. Okay. Also kam eine freundliche Mail.
Ich wurde nicht angenommen. 2 Wochen später kam eine freundliche Mail. Und das Lustige war, hat mir dann später erzählt, dass es gab eigentlich gar keinen wirklichen Bewerbungsprozess, weil sie eigentlich schon mehr oder weniger wussten, wer die 100 waren. Und es hat sich eigentlich niemand wirklich mein Video angeschaut. Aber ich habe mich beworben und 2 Wochen später kam die Absage. Aber in dem Video habe ich quasi erzählt, ich hab so ein Auto gebaut, als ich 16 war, so ein Mini, den ich zum Rallye-Mini umgebaut habe. Und es war quasi ein ganz kurzer Teil in diesem Video. Und das war mein erstes Bild auf Instagram. Und dann hatte quasi während der 2 Wochen hat ein, das klingt total verrückt, aber ein Instagram-Bot von einem Investor hier in Silicon Valley hat das Bild von dem Mini geliked innerhalb dieser 2 Wochen.
Und du dachtest, jetzt habe ich es geschafft? Das ist das Like, das mein Leben verändert.
Ne, ich dachte zumindest, okay, sie ist Teil des Komitees und liest sich irgendwie ein und schaut meine Sachen an. Und als dann die Absage kam, habe ich ihr auf Instagram geschrieben und habe gesagt, hey, I just got declined for WISE 120. Here's my application video. I think you made a huge mistake. Let me know wherever you are and I'm gonna fly and convince you otherwise. Und dann hat sie geantwortet und gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, von was du redest, aber the video is awesome. Und let me essentially send you through the interview funnel of our fund. And if you succeed with that, I will invite you to San Francisco and introduce you to a lot of people that you might want to meet. Und damit hat dann alles angefangen und dann war ich quasi auf diesem Hunt. Ich wollte immer noch in YC 120, aber es gab keine Adresse, es gab quasi nichts online. Parallel habe ich mich durch diesen Bewerbungsprozess von diesem Fund gekämpft. Und dann wurde ich nach San Francisco eingeladen. Und dann hatte ich quasi eine Woche in San Francisco und jeden Tag Meetings mit irgendwelchen Leuten, die interessant waren für mich zu treffen. Der Trip war dann allerdings nach YC 120. Und das Lustige war, während dem Trip habe ich jemanden getroffen, der bei YC 120 war. Und scheinbar kam das dann irgendwie hoch und der hat dann irgendwie quasi seinen Freunden erzählt, okay, es gibt diesen...
Das ist dieser crazy German.
Dieser crazy German Physicist, der irgendwie immer noch angry ist, dass er nicht part of YC 120 war.
Und der wie alt ist? Wie alt warst du da?
Da war ich 24, 25.
Okay.
Und genau, und parallel dazu kam dann auch Caltech zustande. Das war quasi alles mehr oder weniger zur gleichen Zeit.
Wie heißt die Investorin, die dir zurückgeschrieben hat auf Instagram?
Mascha Bucher von Day One Ventures.
Kann man ja auch mal einen Shoutout geben. Ist ja auch cool, dass die sich die Zeit genommen hat, das anzugucken.
Hat definitiv mein Leben verändert. Und dann war das quasi irgendwie so ein Ding. Und dann haben mehrere Leute irgendwie von mir gehört. Und dann, als der Sam angefangen hat, an TFH zu arbeiten, hat er quasi so ein White Paper geschrieben. Und hat eigentlich mehr oder weniger nach Software Engineers gesucht. Und in dem Outreach für Software Engineers war ich quasi einer von diesen, whatever, couple hundreds wahrscheinlich, den sie geschrieben haben. Und wurde zum Interview eingeladen. Und erst mit dem anderen Co-Founder Max Nordenstern, der damals der CEO war, hatte ich quasi, whatever, 5 Interviews mit ihm über mehrere Wochen. Und dann irgendwann mit Sam an einem Sonntag. Ich habe damals in dem Broadcoin Office habe ich geschlafen in der Nacht, aber ich war damals ja komplett pleite während dem Studium. Und die Heizung ging nicht und wir hatten es war keine Decke in dem Office, deswegen ich habe quasi 2 Stunden geschlafen. Und dann bin ich in der Früh aufgewacht und habe die E-Mail vom Sam gehabt und gesagt, hey, you want to meet today and do an interview. Und dann bin ich quasi zu seinem Haus gefahren, habe mich mit Kaffee vollgekippt, 8, 9 Espressos und hab das Interview mit ihm gemacht.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Also nochmal, um das auch zu verstehen, also in dem Worldcoin Office, wo du ja eigentlich als Bewerber warst, hast du gleich mal übernachtet?
Ja, ich meine, okay, man muss auch clarifying sagen, das Office war damals eine Wohnung. Ja, es war so ein Penthouse-Apartment.
Wow.
Penthouse-Apartment in South Park und da ist quasi oben ein Bett und dann quasi unten.
Mhm. Okay, immerhin. Und auch um das noch zu erklären, also Sam Altman, die meisten, die glaube ich zuhören, kennen ihn als den CEO, Co-Founder von OpenAI heutzutage, hatte vorher schon ein riesiges Netzwerk im Silicon Valley, hat jedes Jahr X Gründerinnen und Gründern dazu verholfen, dass sie ihre Startups launchen können über diesen sogenannten Y Combinator. Und der hat dich dann in seinem Haus empfangen für sein neuestes Venture. Du hast es abgekürzt TFH, also Tools for Humanity. Und was hat er dich gefragt, was dir heute noch in Erinnerung ist? Du mit 8 Espresso, er wahrscheinlich völlig entspannt, Sonntagmorgen. Kannst du dich noch an eine Frage von ihm erinnern?
Ich kann mich an das ganze Interview noch erinnern, aber seine erste Frage war, ob ich einen Cappuccino will. Und er wollte ganz klar die Antwort Nein hören und ich habe gesagt ja.
Weil ihr dann erstmal einen machen musste sozusagen.
Genau, da war dieser ganze awkward Moment, wo wir zusammen neben der Espresso-Maschine gestanden sind und er hat mir den Cappuccino gemacht. Und dann war die nächste Frage, explain me the standard model of theoretical physics. Das war die zweite Frage und das war ein relativ langes Modell. Es geht ja quasi darum, aus was Atome aufgebaut sind und die ganzen Elementarteilchen und whatever. Und genau, das war die zweite Frage.
Und die dritte?
Relativ früh, ich weiß nicht, was jetzt die dritte oder die vierte Frage war, aber relativ früh kam quasi, what did you struggle with in your childhood? Oder sowas.
Holy shit. Okay.
Also das war ziemlich intens.
Olli, das ist doch eine gute Vorlage für deine nächsten Einstellungsgespräche, oder?
Ich frage mich, konnte er überhaupt beurteilen, wie dieses physikalische Modell? Ist er auch Physiker? Nein, oder? Der ist doch kein Physiker.
Also ich meine, er hat nicht studiert, er ist relativ schnell Dropout gewesen. Ich glaube, er hat irgendwie 3-4 Semester gehabt. Aber es war damals Physik und Computer Science. Und er liest relativ viel Physik für sich selbst. Aber ich glaube, was ihm gefallen hat an der Antwort war, dass ich quasi... Ich habe relativ schnell das Modell beschrieben, aber dann habe ich auch ein paar Hot Takes gehabt, dass ich denke, dass quasi einige Sachen falsch sind und welche Sachen wir outfiggern müssen. Und krass. Diese quasi die kontroverse Antwort, glaube ich, hat ihm mehr gefallen als die Tatsache, dass ich das Modell erklären konnte.
Ich habe zwei Fragen noch. Was hast du denn geantwortet auf die Frage, womit du in der Kindheit quasi gestruggelt hast?
Ja, das ist definitiv jetzt nichts direkt für den Podcast, aber die generelle Antwort war definitiv, dass meine Kindheit war jetzt nicht die leichteste. Und es war viel Bullying und diese ganzen Sachen. Relativ lang in meiner Kindheit, sagen wir mal, bis ich 16, 17 war, habe ich nicht wirklich reingepasst, weil ich hatte viele Probleme in der Schule und im ganzen sozialen Umfeld. Mhm. Und sein Take ist letztlich, dass die erfolgreiche Gründer sind nie diejenigen, die quasi ein super einfaches Leben von Anfang bis Ende hatten. Sondern du musst irgendwann relativ früh in deiner Jugend oder in deiner Kindheit musst du mit relativ existenziellen Problemen quasi in Berührung kommen, damit du lernst, quasi durchzuhalten. Und
worauf die Frage abzielt, ist also nicht, dass ihn tatsächlich interessiert, was dir passiert ist, sondern ihn hat interessiert, wie hoch dein Resilienzlevel ist.
Also das war definitiv ein extrem, extrem großer Teil davon, aber dann ist es natürlich auch ein relativ großer Charakter-Read. Wie direkt antwortest du, bist du offen? Also ich meine, bist du selber resolved, dass du einfach ganz offen darüber reden kannst mit einer fremden Person unter Druck? Also es kommen relativ viele Sachen zusammen bei so einer Frage.
Also machst du ja hier auch gerade. Woran liegt es, dass du nicht mehr darüber sprichst, jetzt auch in Podcasts? Viele Founder kehren ja wirklich ihr Innerstes nach außen, weil es auch Teil ihrer Personality ist, Teil auch der Tatsache, dass sie Erfolg haben, basierend darauf, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wieso sagst du, ja, da gibt es Sachen, über die möchte ich eigentlich bisher, kann ich Sam Altman erzählen, aber sonst niemanden?
Weil es meine Familie und andere Leute betrifft, die... Ich kann für mich selber sprechen, aber ich kann jetzt nicht. Ich will nicht für jemand anders sprechen.
Ja, ich verstehe. Ja, für mich checkt es total viele Boxes, wie man so schön auf Englisch sagt, weil ich mir denke, wenn ich das auf so viele andere erfolgreiche Tech-Founder heute anlege, dann ist das wie so eine Art Muster schon fast, oder? Kann man das sagen?
Das Spannende an Gründern ist, dass es quasi, man muss auch aufpassen, zu viel nach Mustern zu suchen, weil die generelle Tatsache ist natürlich, dass quasi per Definition quasi der nächste extrem erfolgreiche Founder sieht wahrscheinlich ganz anders aus als die anderen vorherigen. Das heißt, du musst irgendwie, die Frage ist, was sind so die fundamentalen Bausteine, die zusammenkommen und was sind die anderen Sachen, die noch mit dazukommen. Also ich meine, Resilience, Intelligence, diese ganzen Sachen, okay, it's pretty obvious, dass das irgendwie, it should be part of it, aber ich glaube, was spannend an dem generellen Job ist, ist, wie unterschiedlich die Founder tatsächlich aussehen und welchen Background sie haben.
Ja, und was ich wirklich super cool finde, Alex, ist, dass du uns auch ein bisschen mitgenommen hast in deine Geschichte, weil jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, über den wir dich überhaupt gefunden haben. Und Olli, du musst mir ein bisschen verzeihen, weil ich habe das noch nicht so ganz gecheckt, was Alex da macht. Und ich vermute natürlich jetzt, dass ich nicht der Einzige bin, Olli, aber Olli, wie geht's dir denn? Du hast dich lange mit der Technologie und jetzt auch mit Alex' Geschichte auseinandergesetzt. Checkst du das, was er da macht?
Also ich habe mir viel angehört. Ich weiß natürlich nicht im Detail, wie er das lösen will, aber ich kenne schon die Vision. Und ich finde, Alex, kannst du das, was du gerade baust, was du entwickelst? Weil das finde ich auch so schön, weil du immer sagst, du hast Bock, Sachen zu bauen. Und kannst du das versuchen, in ein paar Tweets uns zu erklären?
Ich frame es vielleicht mal auch ein bisschen in der Geschichte. Also quasi wie, was war damals der Initial Pitch und was ist seitdem quasi passiert? Und ja, der Initial Pitch damals, also als ich quasi den Sam das erste Mal getroffen habe, war, es gab erstmal ein paar Grundideen. Der erste war quasi, okay, AGI is going to happen in our lifetime. Also Artificial General Intelligence is going to happen in our lifetime. Und
kurzer Einspruch, wie würdest du das jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat oder sich nicht genau vorstellen kann, was das heißt?
Eine künstliche Intelligenz, die zumindest on par in jedem intellektuellen Task mit quasi jedem Menschen ist. Das heißt, du hast eine generelle Intelligenz, die nicht fokussiert ist auf ein gewisses Problem, sondern so wie wir, also wir sind quasi eine Turing-Maschine, wie ein Computer. Wir können jedes Programm irgendwie laden letztlich. Manche können es schneller und manche können es langsamer laden, aber wir können generell alles lernen und das Gleiche ist eine AGI. Das ist quasi ein Programm, das jede Art von Problem lösen kann und genau, deswegen einfach generell Problem Solver ist und dafür wahrscheinlich extrem viel finanziellen Value erzeugen kann.
Okay, und die Grundannahme für euren Pitch, zu dem du jetzt wieder zurückkommst, ist, dass das
wird passieren.
In unserer Lebenszeit, also in den nächsten 50 Jahren, optimistisch gesagt, das wird irgendwie
passieren. Ich glaube, mittlerweile sind die Timelines ganz anders. Ich glaube, mittlerweile würde ich die Timeline in den nächsten 2 Jahren setzen. Aber,
okay.
Aber ja. Also
2 ohne 0.
Genau, 2. 2 ohne 0 wäre mein Guess. Wenn nicht sogar 1 Jahr. Genau, das war Grundeinnahme 1. Und dann als Result davon, dass dieser technologische Shift passieren wird, werden wir quasi neue Systeme, neue Technologien brauchen, um quasi mit dieser Welt umzugehen. Und quasi wir als Menschheit brauchen neue globale Technologien, um darauf zu reagieren. Und deswegen heißt die Company Tools for Humanity. Es ist einfach nur, okay, technological progress will continue. What kinds of tools, what kinds of systems do we think we need on a global scale to react to that? Also das war quasi Annahme Nummer 1. Und Annahme Nummer 2 war, dass also quasi sowas wie Krypto, also Distributed Technologies wie Cryptocurrencies, aber was das eigentlich nur heißt, ist, dass du quasi ein System baust, das plötzlich in den Händen von vielen Leuten ist, die das maintainen versus eine einzige Company. Und zweite Annahme war, dass diese Art von Decentralized Systems werden auch ein riesengroßer technologischer Shift werden. Und es ist immer noch extrem früh. Also solche Sachen wie Bitcoin oder Ethereum ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Und es fehlt dieser Facebook-Moment, wo eine dieser Technologien plötzlich Global Distribution bekommt und irgendwie 1 Billion Users hat. Und das waren die dritte Annahme tatsächlich war, was Sam immer, was lustigerweise ist, ist ein Company Value bei OpenAI und ein Company Value bei Tools for Humanity. Bei OpenAI ist es nur Scale. Bei Tools for Humanity ist es Scale First. Und die Annahme hier, spezifisch auf Tools for Humanity, ist quasi das Network Technologies. Also Social Networks are Network Technologies. Financial Networks like Visa sind Network Technologies. Werden quasi nicht linear mehr impactful und powerful, desto größer sie werden. Und das macht Sinn. Also ich meine, kannst du es dir ganz einfach vorstellen, Messenger, so wie Signal, wenn nur du das hast, das ist relativ nutzlos, wenn alle deine Freunde es haben, ist es plötzlich super convenient und easy und du kannst allen deinen Freunden schreiben. Und das gleiche ist der Fall mit all dieser Art von Networks. Und genau, und dann also es waren erstmal nur Annahmen. Das war quasi, okay, das ist was, was ich, Sam, glaube, trifft zu für Technologien.
Bisher habe ich es noch verstanden.
Und dann die Idee war quasi, okay, what would need to happen to create the largest identity and financial network on the planet?
The largest what?
Identity, also Identitäts und Financial, also Finance, okay. Network on the planet. Weil, und darauf komme ich gleich zurück, weil die Annahme quasi war, dass sowas extrem wichtig wird in einer Zukunft von increasingly strong AI. Und spezifischerweise, dass wenn wir AGI haben oder wenn quasi diese Systems immer besser werden, dann werden wir in unserer ganzen Kommunikation online, wir werden nicht mehr wissen, ob wir mit einer Maschine oder einem Menschen zu tun haben. Weil die Systeme, also so wie ChatGPT, ist ja schon relativ schlau. Du kannst, wenn du jetzt, sag mal, du würdest jetzt in einem Chat mit ChatGPT schreiben und du würdest nicht wissen, dass es ChatGPT ist, dann würdest du in einigen Umständen zum Beispiel nicht wissen, dass du eigentlich mit ChatGPT schreibst, sondern es könnte genauso gut einfach irgendeine andere Person sein, die irgendwo anders in Deutschland sitzt. Und das Gleiche würde aber allerdings auf jede Art von Kommunikation treffen und auf jede Art von digitaler Interaktion. Also Video-Streams, AI wird in der Lage sein, einfach Videos zu erzeugen oder Audio zu erzeugen, wird in der Lage sein, Spiele zu spielen. Und das heißt, quasi, sobald wir in seinem Computer sitzen und mit irgendwas anderem interagieren, werden wir nicht mehr wissen, ob wir eigentlich jetzt mit einem anderen Menschen zu tun haben oder ob wir es mit einer AI zu tun haben. Und
was ja auch praktisch sein kann. Also Reid Hoffman zum Beispiel hat ja jetzt schon so eine Reid AI von sich generieren lassen, dieser Silicon Valley Investor, mit dem jetzt gerade eine Bekannte von mir hat, die zu einer Konferenz eingeladen hat, jetzt ein Stage-Talk mit Reid AI. Das heißt, wir werden auch in Zukunft gar nicht mehr wissen, ob überhaupt Alex den Podcast selber macht oder ob das einfach die Version ist, die mit all dem gefüttert wurde, was Alex vorher gesagt hat. Und genau da kommt ihr ins Spiel, oder? Bei dieser Schwelle zum Menschen.
Das ist ein Beispiel und ich meine, die ganze Sache ist, dass, wie du schon sagst, ich glaube, in vielen Situationen ist das super cool. Ja? Also ich meine, zum Beispiel AI kann ja wirklich Content erzeugen, der uns einfach super gefällt. Also irgendein Bild oder ein Image oder ein Video, das wir super lustig finden oder cool finden. All diese Sachen werden passieren oder sowas wie, sag mal, in 10 Jahren, sowas wie Netflix, wird wahrscheinlich extrem personalisiert sein auf dich. Das heißt, die Videos und die Serien, die du anschaust, werden wahrscheinlich extrem personalisiert sein auf deine eigenen Preferences und vielleicht sogar quasi im Moment generiert werden. Aber das würde mich nicht überraschen. Und das heißt, in vielerlei Hinsicht ist das alles super cool, aber in vielen Situationen ist es auch wirklich wichtig zu wissen, dass wir mit anderen Menschen zu tun haben. Wenn es zum Beispiel um Nachrichten geht oder um Politik oder um One-to-One-Communication. Und kurze Zusammenfassung ist, wir werden ein Proof of Human brauchen auf globaler Internet-Scale, um zu wissen, dass wir mit anderen Menschen zu tun haben. Ansonsten werden viele der Sachen, die uns wichtig sind, werden zusammenbrechen. Und genau, das war eine Annahme, die einfach direkt aus dem der Computer Science, dem Turing-Test. Turing-Test ist quasi der Test, dass du weißt, wenn du jetzt einfach nur online mit einer Maschine interagierst, ob das Maschine oder Mensch ist. Und die Annahme war damals, okay, irgendwann werden wir den Turing-Test passen. Und es wird vielleicht gar nicht so lange dauern. Und jetzt sind wir da. Also da hatte der Sam recht. Und er hatte auch mal seine ganzen Timelines recht, was auch ziemlich beeindruckend ist im Nachhinein. Das war eins. Und dann die zweite Sache war, so, du willst jetzt so ein Netzwerk bauen für Proof of Human oder für Finance, dann ist das ganze Problem, wie kriegst du so ein Netzwerk auf Scale? Also wie kriegst du viele User in das Network? Generell, worüber Tech-Investors immer sprechen. Tech-Investors sprechen immer über Moat, also quasi welche Company hat wie defensive ist eine Company versus wie leicht ist es für andere Companies, irgendwas nachzubauen. Und wenn du jetzt mit jedem Investor hier sprichst, sagen alle immer, okay, Network Effects are basically some of the most defensive things in technology, weil es einfach so hart ist, diese Netzwerke zu bauen. Und deswegen gibt es auch nur ganz wenige davon. Es gibt also jetzt Social Networks zum Beispiel, es gibt Meta, also Instagram, Facebook, gibt Reddit, aber es gibt jetzt keine paar hundert, es gibt, sagen wir mal, 10, die irgendwie auf Scale sind. Und dann die, also Proof of Human, eine kritische Idee, die zweite kritische Idee war, how to get this network to scale. Und die Idee kam dann tatsächlich von dem PayPal Founding Team, also von Peter Thiel, Max Levchin, diesen ganzen Leuten, die alle gute Freunde von Sam sind. Wie PayPal damals gelauncht ist, ihr könnt euch da vielleicht noch erinnern, war, du hast dich bei PayPal abgesigned, du hast deinem Freund eine E-Mail geschickt und dann hatte dein Freund plötzlich $20 in PayPal. Und das war das erste Mal, dass du irgendwie so Money...
Ja, immer noch eine verrückte Geschichte. Ja,
und das war damals das erste Mal für die meisten, dass du irgendwie so im Internet mit Geld zu tun hattest. Und das ging ja damals super viral. Und das Lustige ist, wenn du jetzt mit dem PayPal-Team heute sprichst, das hat sich damals für die alle komplett verrückt angefühlt, weil sie haben 80 Millionen geraced und über 60 Millionen haben sie für dieses Referral-Programm ausgegeben. Also sie haben damals wirklich so viel Geld verfeuert, einfach nur für diesen kleinen Trick. Und gerade am Anfang war es absolut nicht klar, dass da jetzt irgendwas rauskommen wird. Und Sam, sein Takeaway davon war quasi, diese Kryptowährungen, die sind oft mehrere Milliarden wert. Oder, also ich meine, jetzt im Extremfall hunderte Milliarden oder im Extremfall von Bitcoin 1 Trillion oder sowas. Und was wäre eigentlich, wenn du ein Network launchen könntest, so wie PayPal, mit so einer Cryptocurrency? At much larger scale. Und das war dann die ganz einfache Idee. What if we launch a digital token by giving ownership in it to eventually every human being? Also sagen wir, jeder Mensch, der auf der Welt ist, hat ein Recht auf einen Teil dieser Währung. Und im Gegenzug, diese Währung ist irgendwas wert, wird das quasi die am Anfang vor allem die Motivation sein für Leute, um quasi dieses Network zu joinen. Und weil die Leute das Network joinen, wird das Netzwerk quasi mehr und mehr wert und wird größer und größer. Und irgendwann, wenn es quasi auf Scale ist, sollte es eigentlich einer der wertvollsten Tech-Plattformen unserer Zeit sein. Das war die einfache Idee. Und jetzt, das war jetzt viel History, aber um es ganz einfach zu machen, es war quasi, okay, build a Proof-of-Human-System. Use that Proof-of-Human-System to launch a digital token by giving ownership to everyone and get the network to scale. Und as a result, a couple of years later, built the largest identity financial network on the planet, which should be one of the most valuable technologies of our time. Das war der Pitch. Und das haben wir gemacht. Wir haben Proof of Human gebaut. Wir haben den Digital Token gelauncht. Der ist jetzt 20 Billion wert oder sowas. Also das hat relativ gut funktioniert. Und used those two to get the network to scale. Wir sind jetzt bei 20 Millionen Usern. Also immer noch relativ früh, aber It's somehow working. It's still bumpy, but it's somehow working.
Wie viel neue User kommen jeden Tag dazu?
Ich sitze gerade vor meinem Dashboard, also quasi ich schaue auf eine ganze Wand voller Screens. Aktuell sind es um die 300.000 die Woche, die dazu kommen. Und wir waren im Dezember, hatten wir einen Spike, da waren es fast 1 Million die Woche. Und quasi Ziel dieses, also ja, ich sollte immer aufpassen mit solchen Sachen, aber es sollte auf jeden Fall deutlich mehr werden dieses Jahr mit den ganzen Markets, die wir launchen.
Okay, das heißt, ich versuche es jetzt mal. Ich bin in dem Office, in dem ich öfters bin, in Berlin, in der Nähe der Münzstraße. Ja. Da gibt es so ein kleines Office, da steht World drauf.
Ja.
Und ich glaube, da kannst du reingehen, ist wie so ein Glaskasten. Da war früher ein Restaurant drin. Das war unten an so einem okay. schönen Hotel, in dem ich immer, ich habe die Straße vergessen. Aber ich glaube, da gehst du rein,
yep.
dann kriegst du einen Iris-Scan
ja.
und dann bin ich Teil des Netzwerks. Und dann kriege ich doch irgendwann früher oder später so einen Coin auch von, der sich World nennt.
Genau. Und ganz, ganz praktisch, wie das dann für dich aussieht, ist du, also, genau, du gehst zu so einem Hardware-Device, kriegst dann Proof of Human.
Moment. Was heißt das Proof of Human Iris-Scan?
Wie technisch soll ich werden? Aber die Sache ist quasi Proof of Human, basic. Also du musst, wenn diese ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, richtig sind und quasi AI ist ja jetzt schon relativ gut, aber es wird besser und besser werden, dann kannst du ja quasi jede Kamera mit einem Display foolen. Also sag mal, du könntest jetzt, wie du schon sagst, ich könnte eigentlich Neural Network sein, das aussieht wie Alex und diesen Podcast macht, weil ich lieber ein anderes Meeting machen will. Und deswegen hatten wir damals die Annahme, okay, wir brauchen ein Hardware-Device. Also wir brauchen ein Gerät, das einfach nur dafür gebaut ist, um diesen Proof of Human zu issuen, das quasi einige Sensoren drin hat, um festzustellen, dass es wirklich mit einem Menschen zu tun hat versus einem Display oder irgendwelchen Frauds. Das heißt, dieses Gerät, das heißt der Orb, es ist so Basketball-Size und es hat quasi vorne drin einige Sensoren, eine Wärmekamera und checkt quasi erst, okay, das ist ein tatsächlicher Mensch. Dann nimmt das Gerät ein Bild auf von deinem Gesicht und deinen Augen. dann sitzt quasi ein neurales Netzwerk auf diesem Gerät und rechnet daraus quasi einen Code aus, löscht die Bilder, oder beziehungsweise tatsächlich sendet die Bilder zu deinem Handy, aber es geht zu keinem Server. Dann werden diese Codes in mehrere Teile aufgebrochen. Dann kriegt der Olli quasi auf seinem Handy eine Flag. Quasi, Olli hat eine valid World ID. Und auf der anderen Seite hatte Olli auf seinem Handy auch ein Embedding von seinem Gesicht. Und das heißt, wenn jetzt der Olli sich später bei OpenAI oder bei X einloggen will und allerdings dem Service beweisen will, dass er tatsächlich ein einzigartiger Mensch ist, was wir denken, dass die meisten Services relativ bald machen werden müssen, dann checkt quasi das Handy einfach nur wie Face ID. Okay, das ist immer noch Olli mit seiner World ID und dann dann benutzen wir Kryptographie, damit der Olli quasi anonym an X beweisen kann, ich bin tatsächlich ein einzigartiger Mensch. Und
okay. Und das ist wie eine für mich klingt das wie eine Weiterentwicklung von dem, was ich schon mit meinem Phone oder am Flughafen mache oder mit dem Pass, mit den biometrischen Daten. Und ihr sagt eben, das, was in der Iris, also im Auge passiert, ist das, woran wir das festmachen, weil das die größte Sicherheit verspricht, oder?
Genau, also die Sache ist, du hast einige Sachen gesagt und generell stimmt es. Allerdings ist die Sache, dass wenn du jetzt Face ID benutzt auf deinem Handy, was Face ID macht, ist, es checkt, dass du die gleiche Person wieder bist. Also sag mal, du bist wieder Felix, der sich in das iPhone einloggen will. Und das heißt, es ist ein Embedding auf deinem Handy gespeichert und das weiß, okay, das ist Felix und die Kamera nimmt es auf und vergleicht es mit dem vorherigen Embedding und dann kannst du das Handy benutzen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen sagen, Felix hat nur einen Account im Vergleich zu, also du willst quasi sicherstellen, dass es gibt quasi eine Userbase, die einfach nur human ist. Es gibt keine AIs. Das heißt, wir müssen dich gegen alle anderen User vergleichen und wir müssen sagen, es gibt noch keinen Felix in unserer Userbase. Das heißt, Face ID macht One-to-One, wir machen One-to-N. Also, und N kann irgendwann 1 Milliarde sein oder 2 Milliarden oder sowas. Und dann kannst du einfach die Rechnung machen, wie viel quasi Entropy, wie viel Information brauchst du von jedem Nutzer, um sicherzustellen, dass dieses System nicht zusammenbricht. Und dann gibt's quasi, dann kannst du einfach eine Rechnung machen, okay, können wir dafür ein Bild vom Gesicht nehmen oder ein Bild von der Hand. Und das Einzige, was tatsächlich auf dieser Größenordnung funktioniert, abgesehen von, ist das Auge, die Iris.
Das ist das, was, wenn man sagt, du hast blaue Augen, das ist das, was blau ist, ne? Also das, was um die Pupille rum ist und was dann so die Pupille auch wahrscheinlich groß und klein macht.
Genau, und das andere ist, die andere Prediction ist quasi, dass das wird generell dein Main Biometric Factor, glaube ich, für die meisten Use Cases werden in den nächsten 10 Jahren. Vision Pro, zum Beispiel, wenn du die Vision Pro benutzt, die Apple Glasses, die nehmen auch Iris ID. Also da ist quasi auch ein Scanner drin, der ein Bild von deinem Auge macht und sagt, okay, login into your Apple ID. Und das gleiche ist mit Oculus, also mit den Meta Glasses. Also einfach nur dadurch, dass wir in den nächsten 10 Jahren wird wahrscheinlich die Major Computing Plattform werden AR oder VR sein. Das heißt, wir werden diese Gläser benutzen für quasi mehr oder weniger fast alle unsere digitalen Interaktionen. Und deswegen wird dein Auge generell wahrscheinlich der hauptbiometrische Faktor sein.
Nutzt du auch schon täglich so eine AR-VR-Brille?
Ich habe die Vision Pro und ich nehme die Vision Pro fast in jedem. Gerade habe ich sie irgendwo verloren tatsächlich. Aber als ich sie nicht verloren hatte, benutze ich sie in Flügen. Einfach nur, weil du quasi deine ganze Umgebung irgendwie ausblenden kannst. Und du kannst ja deinen Laptop dann quasi groß darstellen, hast du also quasi einen riesen Display vor dir.
Olli, hast du auch schon mal gemacht?
Ja, wir haben auch die Apple Vision Pro hier, nutzt die auch. Aber ich fand es so ziemlich anstrengend. Deswegen hat mich gewundert, dass du gesagt hast, wir werden irgendwann bald alle das haben und alle tragen. Momentan, ich glaube eher an so eine Brille, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie Ray-Ban ist von Meta. Aber es macht alles Sinn, was du sagst. Zumindest das mit dem, dass man einzigartig ist und sich ausweisen kann. Also ihr habt 20 Millionen Nutzer. Was wollt ihr dieses Jahr erreichen? Wie viele Leute? Was war das Ziel?
100 Millionen ist das Ziel von der Company. Die Frage, ob wir es schaffen, aber das ist das Ziel.
Ja, da kommt natürlich die klassische Business-Podcast-Frage. What's your biggest challenge in building your company?
Ja, es ist spannend. Weißt du, vor die letzten paar Jahre hatte ich immer eine super gute Antwort gehabt. Aber jetzt, die letzten 6 Monate hat sich irgendwie alles... Also jetzt, wir machen das jetzt quasi seit 5 Jahren. Und die ersten, sagen wir mal, die ersten 3 Jahre hat einfach jeder nur gedacht, wir sind einfach komplett verrückt und complete insane. Und what are these guys doing? Und Leute wollten hier nicht arbeiten, Investoren wollten nicht investieren. Der Sam hat die Series A geraced, also der Sam hat quasi literally hat einfach gepitcht. Und wir hatten, glaube ich, 20 Calls mit den besten VCs und jeder hat Nein gesagt. Das war der Anfang. Also am Anfang war es quasi einfach nur survive. Und ja, yeah, just keep walking, don't give up. Das waren so die ersten 2-3 Jahre. Und dann irgendwann hat sich's komplett angefangen zu drehen, aber spätestens mit dem Launch von ChatGPT hat sich's komplett gedreht, wo dann plötzlich jeder Investor wollte investieren. Wir hatten, keine Ahnung, irgendwas zwischen 3.000 bis 5.000 Bewerbungen die Woche.
What?
What?
Von Menschen, die euch Geld geben wollten?
Nee, von Leuten, die hier arbeiten wollten.
Die hier arbeiten wollten, okay.
Alex, ganz kurze Frage. Wenn du die Bewerber da hast, stellst du ihnen die gleiche Frage, die du auch bekommen hast von Sam? What's your biggest struggle in your childhood?
Nee, das ist irgendwie nicht, es ist nicht mein Vibe. Aber nee, aber ich ja, also mit also wirklich mit Staff, also wenn jemand ins Leadership Team der Company kommt, dann verbringe ich einfach unglaublich viel Zeit mit denen. Also meistens, keine Ahnung, 2 Stunden die Woche für mehrere Wochen.
Bis du die Entscheidung triffst.
Bis ich die Entscheidung treffe und dann ist das auch schon nach irgendwie 11 Interview-Stages.
Ja, Wahnsinn. Ich habe noch eine ganz konkrete Frage, weil du hast noch so eine, glaube ich, eine Viertelstunde Zeit für uns. Ich wollte mit dir unbedingt über Sam Altman sprechen. Also ich lebe jetzt seit 12 Jahren in den USA, habe ja auch für Journalist gearbeitet, für verschiedene Outlets und immer wieder die Chance gehabt, nahe an Menschen zu kommen, die hier Großes tun, die sehr berühmt sind, die sehr powerful auch sind. Ich bin ihm selbst nie begegnet, aber ich habe es gibt sehr viele Geschichten über ihn. Und es gibt auch eine Geschichte, die schon viel älter ist als der ganze ChatGPT und die Aufmerksamkeit, die er jetzt bekommen hat. Die ist von 2016 aus dem New Yorker. Das war so eines der größten ersten Porträts, glaube ich, über ihn überhaupt. Und da stehen super viele interessante Sachen drin. Zum Beispiel, dass er sagt, er hat eigentlich festgestellt, dass er Asperger-Syndrom hat. Also eine Form von Variante von Autismus, die natürlich auch zu vielen Problemen führt, wenn es um Sozialleben geht und so weiter. Dass er sich, glaube ich, in der Schule als gay geoutet hat, weil er damit gekämpft hat gegen Sachen, die seine Schule gemacht hat. Er hat in der Geschichte erzählt, dass er ein Prepper ist, also dass er, ach, ich weiß gar nicht, was er alles zu Hause hat, Gold, Waffen, Gasmasken, dass er früher auch einer derjenigen war, die die große Land gekauft haben in Kalifornien, um sich also im Fall von Weltuntergang irgendwie zurückziehen zu können, sei es unter- oder oberirdisch. Und all solche Dinge, und dann, was auch toll war in der Geschichte, stand stechender Blick, immer wieder schwierig für seine Gegenüber, dem irgendwie auszukommen oder auch nicht. Also alles so Attribute, wo man sagt, das klingt nach einem Menschen, der, auch die Tatsache, dass er das erzählt, das ist über den Punkt, ja, wie sehr öffnest du dich auch, wenn so ein Reporter mit dir unterwegs ist, nach einem Mensch, der sehr, sehr viele Facetten hat, die interessant sind und mit denen man auch total aneckt. Und es würde mich sehr interessieren, wie du das so erlebst. Du bist ja selbst auch ein unglaublich intelligenter, inzwischen Global Citizen, der sehr, sehr viele Menschen trifft, die auf seiner Ebene spielen. Ja, du musst inzwischen eine riesen Company führen. Du hast eine exzellente Ausbildung gehabt und bist jetzt an diesem Weltverändern vielleicht Projekt dran. Wie erlebst du diesen Menschen, der da mit dir dran arbeitet eigentlich?
Als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, war er ja noch deutlich, deutlich unbekannter. Also ich meine, damals war er noch, es war gerade der Moment, wo er angefangen hat, jetzt Vollzeit OpenAI zu machen. Er war quasi immer noch mehr oder weniger bei YC involved. Und man kannte ihn von YC, das heißt, er war quasi in Silicon Valley, war er jetzt irgendwie bekannt. Aber lustigerweise auch nicht als Gründer. Also ich meine, seine erste Company war jetzt nicht super erfolgreich, die er 7-8 Jahre dann gehabt hat. Und dann war er bei Y Combinator der President. Und das heißt, er war so eine Tech-Figure, aber es war jetzt nicht irgendwie, also ganz, ganz weit weg von, wo er jetzt ist. Und genau, dann über die Jahre wurde es quasi exponentiell, also die, keine Ahnung, über die letzten zwei Jahre dann exponentiell viel, viel, viel bekannter. Und ja, ich meine, generell ist er jetzt ist er auch einer meiner besten Freunde und ich denke auch vice versa. Also wir verbringen, keine Ahnung, fast jedes Wochenende machen wir irgendwas zusammen oder sprechen mehrmals die Woche eigentlich. Und es hat wirklich lange gedauert, glaube ich, bis er mir vertraut hat und bis es wirklich eine wirkliche, sagen wir mal, eine Partnerschaft wurde. Versus, also ich denke eigentlich die ersten zwei Jahre war es mehr oder weniger einfach nur, okay, you perform or I'm gonna fire you. Und es war jeden Sonntag immer das Gleiche.
Ach, du musstest jeden Sonntag da zu seinem Haus.
Ja, es war jeden, also wir hatten eigentlich, also zumindest irgendwann haben sich die Tage geschiftet, aber sagen wir mal, die ersten eineinhalb Jahre war quasi jeden Sonntag war Weekly Review. Und du hast dich quasi immer Samstag nur auf Sonntag vorbereitet. Und ja, dann war quasi Sonntag war Review-Meeting und wir sind quasi einfach durch alle Bullet Points gegangen. Und es war relativ klar, wenn er gedacht hat, okay, that's good or if something is bad. Und es war auch relativ klar, dass, ja, selbst als ich den Job bekommen habe, ich habe mich als Software-Engineer, war das erste Gespräch, und dann bin ich als Founding CTO dazu gekommen und ich habe viel Equity von der Company bekommen, quasi mit dem Rest vom Founding Team 30%. Und dann war aber quasi Sam's Statement, okay, like, you have this chance, but I'm gonna fire you in 3 months, if you don't succeed. Also es war quasi immer so eine sink or swim Mentality, wirklich lang. Und es war wirklich intens. Aber ja, ich glaube, nach zwei Jahren, als er gedacht hat, ich performe und bin irgendwie gut in dem, was ich mache, haben wir wirklich eine Freundschaft entwickelt und dann wurden Sachen deutlich entspannter und vertrauter und wir haben viel mehr gesprochen und genau, also das ist das eine. Es hat lange gedauert, sich wirklich eine Beziehung aufzubauen. Ich glaube, es macht Sinn, weil einfach du in seiner Position jeden Tag fragen dich wahrscheinlich 100 Leute nach irgendwas und wahrscheinlich baust du dir einfach so eine Mauer um dich rum auf, um quasi kalt bleiben zu können und einfach Sachen zu beenden, wenn es keinen Sinn macht. Ich meine, die paar obvious Sachen, er ist natürlich extrem intelligent, er redet nicht viel und er hat so eine gewisse Intensity irgendwie an sich. Aber es ist nicht wie Elon.
Wie meinst du das?
Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist jetzt nicht so wie, wenn quasi Elon ist einfach nur, schreit dich an und ist in every detail und ist zwei Stunden lang im Engineering Meeting und ist in jedem Detail und whatever. Beim Sam ist es so eine berechnende, strategische Kälte, würde ich mal sagen. Und Intensity of Expectations. Also es ist quasi sowohl Ambition, also quasi, wenn du jetzt über irgendwelche Goals sprichst oder wenn du über irgendein Ziel sprichst, das ist quasi irgendwie immer 100x höher als jeder andere sagen würde und dann ist die, aber dann meint das auch immer dead serious.
Aber dann du musst doch als Mitgründer, inzwischen bist du ja nicht mehr angestellt, da musst du ja auch mit ihm streiten können. Also du musst ja dann auch zurück.
Ja, aber wir agreeen mittlerweile eigentlich bei den meisten Sachen. Also das ist jetzt nicht.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit so jemandem überhaupt streitet, weil der weiß ja irgendwie schon alles. Also so kommt es mir vor.
Wir haben auch tatsächlich, ich glaube, wir haben nie gestritten. Also ich glaube, wir hatten einmal dann, also tatsächlich, als ich CEO geworden bin, das war generell eine der härtesten Zeiten meines Lebens mit Abstand. Wir mussten entscheiden, den Mitgründer zu feuern, der eigentlich der CEO war und ich wurde CEO. Und das war damals, das war monatelang quasi jeden Tag, keine Ahnung, eine Stunde basically just fight. Nicht nur zwischen mir und Sam, aber auch mit dem anderen Mitgründer. Wenn quasi so viele Sachen at stake sind, dann ist natürlich extrem viel Emotion mit dabei. Und ich glaube, das war die einzige Zeit, wo wir gestritten haben. Und quasi mein Punkt war einfach, okay, wenn wir das nicht machen, ist die Company tot. Und das hat er dann am Ende auch eingesehen. Und genau, aber seitdem, als ich dann CEO geworden bin, auch zu dem Frage, wie ich das gelernt habe, er hat mir quasi 4, 5 Coaches gegeben und jeden Donnerstag hatte ich quasi einen riesen Zeitblock, wo ich quasi einfach mich mit jedem getroffen habe und die haben mir quasi jede Woche erzählt, okay, you suck at this, you suck at that, like, why did you do that? Und
der hätte ich quasi zum Leader ausgebildet.
Das war die Idee, quasi, we don't have time for you to go through a normal learning curve und basically, We're gonna beat that shit out of you.
Alex, ich muss eine Sache sagen, das ist einer der spannendsten Interviews, die ich in den letzten 5 Jahren geführt habe. Ich kann dir stundenlang zuhören. Ich gucke mit ganz großem Schrecken, Felix weiß, wie es dir geht, aber ich gucke mit ganz großem Schrecken auf die Uhrzeit. Wir haben noch, ja, ich habe gerade
gesehen,
wir haben nur noch ein paar Minuten. Wir müssen unbedingt, irgendwann gibt es uns nochmal einen zweiten Teil oder so, weil ich glaube auch, dass die Hörer einen zweiten Teil, wir sind nur mit einem Viertel der Fragen durchgekommen. Ich habe eine Frage, weil du es gerade kurz gespoilert hast. Es ist nicht so wie Elon, der dich anschreit. Bist du von Elon schon mal angeschrien worden oder hast du ihn kennengelernt?
Nee, ich wurde nicht von Elon angeschrien. Elon ist tatsächlich einer der Leute, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Relationship zwischen Elon und Sam extrem angespannt ist. Das ist, glaube ich, einer der ganz wenigen großen Silicon Valley-Leute, mit denen ich noch nicht wirklich zu tun hatte. Das ist ein ganz anderer, das ist einfach eine outside of my social scope.
Ja. Vielleicht ja zurzeit auch ganz, ganz angenehm. Aber ich wollte, Sam hat ja auch gerade geheiratet. Warst du da dann auch da? Oder bist du sogar Trauzeuge? Oder?
Ich meine, der Sam hat Olli geheiratet. Und ich kenne Olli auch schon seit Ewigkeiten. Und sie haben.
Den anderen
Olli? Einen anderen Olli. Und.
Das wäre jetzt News für mich gewesen. Also der hat, glaube ich, einen australischen Olli geheiratet.
Genau, und sie haben in Hawaii geheiratet und es war wirklich nur die Familie dabei. Theoretisch war immer noch die Idee, dass es irgendwann mal eine Feier dafür gibt, aber es gab bis jetzt noch keine Zeit dafür.
Wenn man 7 Tage die Woche er arbeitet wahrscheinlich 8 Tage die Woche. Noch, also noch einen drauf.
Ja, also er arbeitet wirklich, wirklich hart mittlerweile. Es war auch anders, als wir uns kennengelernt haben, aber mittlerweile ist es wirklich hart.
Und sag mal, du hast doch jetzt auf dem Papier, also ich weiß nicht genau, wie viele Milliarden die Firma wert ist, von der du jetzt CEO bist, aber auf dem Papier bist du ja wahrscheinlich inzwischen viele hundertfacher Millionär, oder? Also wenn du jetzt deine Net Worth ausrechnen würdest, wie das hier immer so schön heißt.
Ja, das stimmt.
Hast du dadurch in deinem Leben was verändert? Also hast du jetzt irgendwie Privatbanken, mit denen du große Zeitblocks hast jede Woche? Oder hast du wie Sam irgendwie ein Faible für Flugzeuge, die dich auf deine neu erworbene Farm bringen? Oder also hast du irgendwas geändert in deinem Leben, weil du jetzt über diese Mittel verfügen kannst, die ja dir nie zur Verfügung standen vorher?
Also ich habe eine Sache gemacht, das ist quasi, ich habe jede Friction quasi von meinem Privatleben irgendwie removed. Also ich habe hier einfach ein Haus in San Francisco. Nichts super außergewöhnlich. Es ist jetzt auch kein kleines Haus, to be clear, aber es ist jetzt auch nichts, es ist jetzt keine Mega-Mansion. Und einfach nur eine PA und quasi Hausstaff zu haben, dass du quasi einfach den ganzen Tag arbeiten kannst und dich um nichts kümmern musst. Das war ein riesen Unlock irgendwie. Ich habe ein paar Autos, ich mag Autos extrem, immer noch. Das ist, glaube ich, so die einzige explicit.
Keine selber gebauten.
Hier in San Francisco habe ich einen Cybertruck und einen GT3 S. Einen Porsche GT3 S.
Kein Mercedes, Olli, sorry.
Vor 2 Wochen war ich auf einer Rennstrecke in Spanien und bin in der Mercedes gefahren. Das war das erste Mal auf einer Rennstrecke. Und da bin ich einen Cup-Car gefahren von AMG. Das war super cool, aber ansonsten jetzt im Alltag fahre ich kein Mercedes. Ja, also ich meine, es ist natürlich schon, jetzt für normale Verhältnisse ist es jetzt, glaube ich, ein relativ gutes Leben, ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie super extreme Luxury oder irgendwas. Einfach nur, weil ich den ganzen Tag arbeite und ich will einfach nur quasi, ich habe einfach mein ganzes Leben darauf optimiert, dass ich das, was ich mache, noch mehr machen kann. Und ich glaube, die Kehrseite ist natürlich, dass Security Risk ziemlich ernst ist mittlerweile. Also das
schränkt. Hast du Leute vor der Tür stehen jetzt gerade, oder?
Gerade tatsächlich nicht, aber die letzten, ich hatte eine Morddrohung irgendwie vor ein paar Wochen und dann hatte ich quasi Security Detail ums Haus rum. Also es ist. Und wenn ich jetzt irgendwie in anderen Ländern unterwegs bin, ist es auch immer mit Detail.
Okay. Ja.
Ja, genau. Also es ist genau das Sticker-Seite.
Aber du hast noch kein Gold und keine Gasmasken zu Hause.
Nee, allerdings bin ich auf der Suche oder werde ich mir dieses Jahr, denke ich, eine Ranch zulegen hier irgendwo in Kalifornien. Der Sam hat eine Ranch in Napa. Ich glaube, ich werde mir irgendwo eher im Wasser was suchen, aber die Idee, irgendwas außerhalb der Stadt zu haben, ist schon cool.
Und letzte Frage, wie siehst du denn deine eigene Zukunft? Siehst du die vielleicht mit einer Familie in einem Reihenhaus in Schwarzenbruck oder siehst du die mit einer eigenen Rennstrecke an der Baja California? Denkst du da manchmal drüber nach, so wo ist Alex in 5 bis 10 Jahren?
Ja, ich denke da viel drüber nach. Also ich meine, ich denke, die nächsten paar Jahre werden, glaube ich, für uns alle extrem wichtig werden. Also weil generell technologischer Progress ist nicht linear, sondern stark exponentiell. Und ich glaube, gerade sind wir an diesem Punkt, wo diese Kurve steiler und steiler wird. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich die nächsten 5 Jahre quasi einfach nur immer mehr und mehr Hardcore arbeite, nicht weniger. Und ich werde wahrscheinlich mehrere Firmen gründen und einfach so viel machen, wie ich irgendwie denke, dass ich machen kann in der aktuellen Zeit. Irgendwann werde ich eine Familie gründen, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, es fühlt sich gerade nach einer extrem wichtigen Zeit an. Ich glaube, ich hatte extrem viel Glück, dass ich in einer Situation gelandet bin, wo ich wahrscheinlich wirklich signifikanten Unterschied machen kann. Und die Chance will ich nutzen. Und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, würde ich in ein paar Jahren zurückschauen, würde mich einfach nur ärgern.
Wow, und du bist jetzt 30, ne?
Ich bin jetzt 30. Ich werde bald 31. 24. Februar.
Alex, danke für deine Zeit, Mensch. Ich bin ja fast tempted zu fragen, warum machst du diesen Podcast, wenn du so viel zu tun hast?
Tatsächlich einfach nur, weil ihr habt mir so viele E-Mails geschickt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt mache ich es einfach. Und dass ich mein Comms-Team war, Alex, why are you doing this? Aber whatever.
Here we are. Das ist Olli zu verdanken. Olli hat die ganzen E-Mails abgeschickt.
Ich hoffe, es hat dir auch, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Alex, und ich weiß, dass du dir die Zeit genommen hast, wissen wir zu schätzen. Es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns weiter oder nochmal ein zweites Mal und vielen, vielen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Shoutout
hat mich gefreut.
Nach San Francisco.
Vielen Dank.